Deutschlandfunk Hörspielmagazin.
Es begrüßt Sie Martin Stengel. In unserer heutigen Sendung sprechen wir mit dem Hörspielregisseur Andreas Jungwirth über sein Hörspiel Laute Nächte, das von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats September ausgezeichnet wurde. Jochen Meißner hat geschaut, was wir von drei Hörspiel-Neuproduktionen im Dezember erwarten können. Außerdem wartet Ulrich Bassange mit einer Reise durch die Zeit auf uns. Sein Ziel? Das Pop-Hörspiel. Danach gehen wir auf eine Hörspielreise. Hanna Stegers Soundcollage nimmt uns mit zur Produktion des Hörspiels Mandeville Vaudeville. Die Produktion des österreichischen Rundfunks Laute Nächte ist ein Hörspiel über eine eigentlich alltägliche Geschichte. Boy meets Girl in einem Club und beide lernen sich näher kennen. Doch was hier zuerst wie eine einfache Geschichte klingt, entpuppt sich schnell als ein vielschichtiges Hörspielexperiment. Denn die Protagonistin Anna ist taub und so treffen zwischen ihr und dem hörenden Martin zwei Welten aufeinander. Dieses Zusammentreffen kürte die Jury der Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats September. Wir sind verbunden mit Andreas Jungwirth, der bei Laute Nächte Regie geführt hat. In der Begründung der Jury heißt es, ein Hörspiel über Gehörlosigkeit, das muss man sich erstmal trauen. Wie haben Sie sich denn dieser Herausforderung gestellt, das Hörspiel von Autor Thomas Arzt umzusetzen?
Ja, man muss dazu sagen, das Ganze ging von der Idee aus, ein Hörspiel über eine Band zu machen, nämlich über die Band Hearts Hearts, eine österreichische junge Band. Und der Auftrag an Herrn Arzt lautete, ein Stück mit über zu der Band zu machen. Und es entstand interessanterweise ein Stück über zwei Gehörlose und zwei Hörende, also zwei Freundespaare. Sie haben es schon gesagt, Anna und Martin, die beiden Protagonisten. Das Stück spielt auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, wir haben einerseits einen ganz normalen Dialog, den die Jungs miteinander im Club führen. Wir haben die Gedankenstimmen aller vier Figuren und wir haben natürlich das Gebärden zwischen den beiden Frauen, also zwischen Kathi und Anna. Und da fing es schon mal an, dass wir überlegt haben, wie setzen wir das jetzt um? Gebärden hört man nicht. Wir haben dann gesagt, wir orientieren uns mal an den Gedankenstimmen. Also wir setzen das so um, wie wir Gedanken umsetzen würden. Also wir versprachlichen es. Das Entscheidende aber war der Punkt, etwa nach zwei Drittel des Stückes offenbart sich Anna Martin als gehörlos. Und der Thomas Arzt hat zuerst eine Variante geschrieben, wo Anna mit einem Lippenstift auf den Spiegel schreibt, ich höre dich nicht. Und Martin hätte das lesen können. Und wir haben im Vorfeld aus Recherchegründen uns mit einer Gehörlosen und einer gehörlosen Dolmetscherin getroffen. Und irgendwann tauchte die Frage auf an die Gehörlose, wie würdest du das machen? Und sie sagte, ich würde es einfach sagen. Das hat uns erstmal überrascht. Dazu muss man wissen, dass diese Gehörlose implantiert ist und das bietet Gehörlosen die Möglichkeit, sprechen zu lernen. Und mit dieser Sprache, die für uns vielleicht etwas hohl, etwas hölzern klingt, weil die Gehörlosen sich selbst ja nicht hören, haben wir das dann umgesetzt.
Das heißt, die Sprecherin Marie-Louise Stockinger hat dann eine Vorlage bekommen von der Gehörlosen, die es eingesprochen hat und sie hat es dann versucht zu reproduzieren?
Ja, lustigerweise, sie hat sich das im Vorfeld schon überlegt. Wir hatten natürlich auch rundherum recherchiert. Es gibt bei YouTube Videos über Gehörlosigkeit. Es gibt eine sehr schöne Arte-Dokumentation über eine französische Gehörlose, wo man das auch hört, wie die spricht. Und ich habe aber diese Gehörlose gebeten, die hat es dann per WhatsApp geschickt. Und das klang eigentlich schon sehr ähnlich, was Marie-Louise Stockinger vorbereitet hat. Aber das war natürlich trotzdem eine Hilfe oder auch eine Bestätigung, weil es gibt, wenn man sich als Hörender an so etwas macht, irgendwann natürlich auch den Punkt, dass man sagt, man will jetzt auch nichts falsch machen. Diesen Punkt, finde ich, muss man überwinden, weil man muss auch die Freiheit haben, das so zu gestalten, wie man denkt, dass es für das Stück funktioniert. Aber das hat in dem Fall sehr gut zusammengepasst.
Für Laute Nächte haben Sie ja schon gesagt, dass Sie mit der Band Hearts Hearts eng zusammengearbeitet haben. Und die Klavierimprovisation stammt ja auch von Johannes Mahndorfer, dem Schlagzeuger der Band. Welche Bedeutung hat denn die Musik in Ihrem Hörspiel?
Da sprechen Sie etwas an, was ein weiterer Punkt war, der uns beschäftigt hat. Was wollen wir als Hörende? Und ich muss dazu sagen, wir haben natürlich am Anfang gesagt, wir machen ein Hörspiel von Hörenden, mit Hörenden, für Hörende. Also die Schauspieler sind Hörende, der Autor war ein Hörender, das ganze Produktionsteam war ein Hörendes. Ein Punkt war zu fragen, was hören wir jetzt eigentlich im Hörspiel? Hören wir, was eine Gehörlose hört? Also hören wir, wenn wir bei Anna, bei Kathi sind, das, was wir uns vorstellen, dass sie hören würde? Oder müssen wir einen anderen Weg einschlagen? Und wir waren sehr schnell an dem Punkt, dass wir gesagt haben, nein, das können wir nicht umsetzen. Das wollen wir auch nicht umsetzen. Und wir haben gesagt, die Musik spielt manchmal eine emotionale Rolle. Wir gehen natürlich, das halten wir nicht ganz streng durch, aber wir gehen natürlich, wenn wir bei den Gehörlosen sind, ein bisschen in die Bässe. Wir ändern das, wenn Hörende auftreten und so weiter. Aber eigentlich geht es mehr um Emotionalität, mehr um Atmosphäre, als dass man hier den Hörraum einer Gehörlosen umsetzen hätte wollen. Und die Band macht insofern Sinn, weil das Stück spielt in drei Nächten. Es spielt großteils in einem Club, wo eine Band auftritt. Das heißt, wir hatten dann Hearts Hearts als die Band benannt, die in diesem Club auftritt. Und wir haben ein bisschen der Einfachheit halber, aber auch um ein bisschen eine Struktur reinzubringen, jeder Nacht einen Song zugeschrieben. Und wir hatten einerseits den Song gemischt, so wie er auch im Radio oder welche Plattformen zu hören ist. Und wir hatten die einzelnen Spuren aufgeteilt. Also wir hatten von jedem Song sowohl den Bass, die Synthesizer-Spur, die Gesangsstimme, die Drums und so weiter. Und mit diesem Material haben wir gespielt.
Das Hörspiel startet ja mit einem Lied der Band mit dem Namen Sun. Es gibt diese eine Textstelle, die heißt You're gonna trip into the wild, no matter where I go, I run. Steckt hier vielleicht auch schon irgendwie eine Handlungsanweisung an den Protagonisten oder vielleicht auch an uns als Zuhörende, Hörende, dass man sich ins Unbekannte
Wir haben natürlich die Songs gehabt. Wir hatten etwa, ich weiß nicht, 10 in die engere Auswahl gezogen und haben dann natürlich die Texte angeschaut und gesagt, wo passt das eigentlich? Ich glaube nicht, dass man während des Stückes sehr viel von den Texten versteht. Also wir mussten es dann immer nachgoogeln, was steht da eigentlich drinnen? Oder beziehungsweise haben die Texte von den Musikern bekommen. Aber ja, wir haben das einerseits natürlich ein bisschen an den Texten orientiert, aber mehr noch an der Atmosphäre, die diese Songs erzeugen. Weil diese Nächte natürlich eine gewisse Dramaturgie haben, eine gewisse Stimmung haben. Also in der ersten Nacht dieses Abtasten, dieses Fremdsein, dann das sich näher kommen und dann letztlich die Entscheidung der beiden, sich miteinander zu beschäftigen, sich kennenzulernen, die Möglichkeiten auszutesten, auszutasten. Wie kann man sich, wenn man aus zwei so unterschiedlichen Welten kommt, aus zwei unterschiedlichen Kulturen, das wird sogar, glaube ich, einmal direkt angesprochen, also wie kann man sich da kennenlernen?
Sie haben es ja gerade selber schon angesprochen, die unterschiedlichen Welten, die aufeinandertreffen. Einmal die Welt der Hörenden und einmal die Welt der Nichthörenden. Und dennoch bleiben wir ja bei einem auditiven Medium und schließen damit ja auch diejenigen aus, die Thema des Hörspiels sind, nämlich die Gehörlosen. Ich habe gelesen, dass Sie im kommenden Frühjahr ein Projekt beim ORF planen, und zwar in der Radiophonenwerkstatt in Wien. Was planen Sie denn dort genau bei der Umsetzung dieses Stücks?
Genau diese Frage, die Sie gerade gestellt haben oder diese Vermutung, die Sie angestellt haben, dass wir natürlich die, um die es in dem Stück geht, ausschließen. Da eine Antwort zu finden, haben wir gesagt, naja, einerseits ja, wir haben das Stück für Hörende gemacht, aber wir wollen es auch Nichthörenden vorstellen beziehungsweise mit ihnen diskutieren. Und die Radiophone-Werkstatt ist eine Reihe, wo wir regelmäßig Features, Hörspiele von Ö1 vorstellen und diskutieren mit Gästen. Und hier haben wir oder werden wir den Versuch machen, dieses Stück in Gebärdensprache zu übersetzen. Das heißt, wir spielen das Stück wie in den anderen Radiophone-Werkstätten auch vor und werden gleichzeitig für jede dieser Figuren eine Gebärdendolmetscherin haben, die das Stück übersetzen. Dazu werden wir allerdings kein Synchrondolmetschen machen, sondern es wird auch dafür eine Art literarische Übersetzung geben. Und ich hoffe, dass sozusagen nicht nur die Texte, nicht nur die Dialoge, nicht nur die Geschichte transportiert wird, sondern dass es Möglichkeiten gibt, auch über den Rhythmus, über Atmosphären und so weiter, also auch etwas von dem Stück, von der Komposition dieses Stückes zu transportieren. Und dann wollen wir natürlich den Text, den Inhalt, die Produktion zur Diskussion stellen und hoffen auf viel gehörloses Publikum und auch hörendes Publikum, um den Text wirklich mit denen auch zu besprechen, um die es in dem Stück doch auch geht, zumindest zu 50%.
Sehen Sie denn noch andere Möglichkeiten, Radio inklusiver zu gestalten?
Naja, was wir hier machen, und da fängt es natürlich an, wir werden das streamen, also wir werden das ins Netz stellen, live ins Netz stellen. Das wäre möglicherweise eine Möglichkeit, die es ja im Fernsehen gibt. Also viele Fernsehsendungen, Nachrichten und so weiter werden ja mittlerweile auch in Gebärdendolmetsch übersetzt. Das könnte man angesichts der multimedialen Möglichkeiten, die das Radio hat, auch da umzusetzen, probieren. Man müsste schauen, wo das Sinn macht. Und ich finde es gerade an so einem Beispiel, wenn eine Nachrichtensendung ist, einfach zu übersetzen. Aber was machen wir mit so einem, ich sag mal, fiktionalen Text, einem künstlerischen Produkt, einer Komposition? Wie können wir das übersetzen? Das wäre die Herausforderung. Und das wollen wir mal bei dieser live und gleichzeitig gestreamten Veranstaltung ausprobieren.
Andreas Jungwirth, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gern.
Das vom österreichischen Rundfunk produzierte Hörspiel Laute Nächte können Sie an diesem Samstag um 20.05 Uhr bei uns im Deutschlandfunk hören. Hörspiel als Kopfkino, eine Vorstellung, die unserem Gastkritiker Jochen Meißner ein Dorn im Auge ist. Ebenso wie ihn die Aussage schmerzt, im Radio habe man es mit körperlosen Stimmen zu tun. Auch stört ihn das sogenannte authentische Sprechen, wenn es das Künstlerische canceln soll, und auch das Komische, wenn es dabei nur um Pointe geht. Jochen Meißner stellt 3 Ursendungen im Dezember vor.
Die Sache ist doch die, der Körper ist Schutz und Bedrängnis und Gewissheit und Gefängnis zugleich. Ist das, was einen zusammenhält, damit man nicht auseinanderfällt, aber indem er zusammenhält, einem immer auch Grenzen setzt. Eine Hülle, die mit Sicherheit umschließt, von der Außenwelt abschließt, aber aus der man auch niemals raus kann, oder? Anders gesagt, der Körper ist eine Notwendigkeit und eine Nötigung im selben Moment, weil man nur in seinem Körper sich selbst findet und sich selbst erkennt.
Wenn Innen und Außen durchlässig werden, wenn die Grenzen von Körpern sich aufzulösen beginnen, dann kann das eine ekstatische oder eine katastrophale Erfahrung sein. In seinem Stück »Niemand kommt hier lebend wieder raus« hat sich der Hörspielmacher Albrecht Kunze 2011 explizit mit Körpern beschäftigt, die einem äußeren Druck ausgesetzt waren. Thema und Hintergrund war das Desaster der Love Parade in Duisburg 2010, bei der 21 Menschen ums Leben kamen, weil die Veranstalter das Verhältnis von Räumen und Körpern nicht verstanden hatten. Lange 9 Jahre musste man auf ein neues Stück des Frankfurter Hörspielmachers und Clubmusikers warten. Und in seinem aktuellen Hörspiel »Das unsichtbare Dritte« geht es wieder um Körper.
Alles beginnt mit Verletzungen, die ich unmöglich mir selber zugefügt haben kann. Beginnt mit Schnitten bis tief in die unteren Hautschichten und mit Prellungen von unterschiedlicher Größe und Form, deren dunkelrote bis dunkelblaue Färbung darauf schließen lässt, dass direkt unter der Oberfläche Blut in einer größeren Menge sich angesammelt hat, das jeden Moment austreten kann oder bereits dabei ist, durch die Kapillarmembranen und Poren der Haut auszutreten. Alles beginnt mit diesen Verletzungen, diesen Prellungen und Schnitten und später dann kommen Risse hinzu, längliche Vertiefungen mit unregelmäßig gezackten Rändern, die, anders als bei den Schnitten, ihre Spannung nach und nach verlieren, weswegen das Fleisch hier offen liegt und, während unklar ist, ob es sich bei diesen Rissen um Schnitte handelt, die sich geweitet haben und wenn ja, wie oder ob dies neue Verletzungen sind. Während dies unklar ist, steht außer Frage, dass diese Schnitte und Prellungen und Risse, dass diese Verletzungen ich unmöglich mir selber zugefügt haben kann, da sie an Stellen sind, die ich unmöglich selber erreichen kann.
Durch die forensische Kühle des gleichzeitig auf sich hin und von sich absehen, entwickelt Albrecht Kunze mit einfach gebauten Sätzen eine besondere Intensität. Das Bemühen um den objektiven Nachweis der eigenen Verletzungen stößt an Grenzen. Denn es gibt Dinge, von denen man weiß, dass man sie weiß, und ebenso Dinge, von denen man weiß, dass man sie nicht weiß. Zusätzlich gibt es noch Dinge, von denen man nicht weiß, dass man sie nicht weiß. Ob es Letztere gibt oder nicht, kann man unmöglich wissen. Diese Formulierung geht auf einen ehemaligen US-Verteidigungsminister zurück, der sie zur Legitimation eines Krieges nutzte. Der Kriegsschauplatz, auf dem Albrecht Kunzes Hörspiel stattfindet, ist der Körper selbst. Er ist das Bekannte und Unbekannte, das Undurchsichtige schlechthin und damit verdächtig. Er ist Objekt und Subjekt von Verletzungen zugleich. Das unsichtbare Dritte wird am 17. Dezember um 23.03 Uhr auf SWR 2 Uhr gesendet. Die hier gehörten Ausschnitte stammen aus einer Vorfassung. Albrecht Kunze arbeitet fast ausschließlich mit gefilterten, also technisch manipulierten Stimmen. Mit ihrer eigenen Stimme hingegen bestreitet die freie Hörspielautorin und Produzentin Betty Alfred ihr neues Stück. Zurzeit arbeitet sie auf ihrem Balkonstudio am dritten Teil ihrer Wut-Trilogie, die 2019 mit Reisewut begann und im nächsten Jahr mit Scheinwut enden soll. Das Mittelstück heißt Zauderwut und ist von der Autorin mit der Gattungsbezeichnung Hördrama versehen worden.
Seite 1.
Der Vater. Der Vater, bei dem ich alleine aufgewachsen war und der andauernd in missliche Raten gelagen war, Lagen geraten war. Der Vater, bei dem ich alleine aufgewachsen war und der andauernd in missliche Raten gelagen war. Der Vater, bei dem ich alleine aufgewachsen war und der andauernd in missliche Lagen geraten war, hatte mir als Kind die Augen geöffnet. Das Leben war kein Wunschkonzert. Nun, als Erwachsene, hatte ich also eine Art, die Realität zu sehen, wie sie war, gnadenlos. Dies führte dazu, dass ich zauderte, immerzu zauderte.
Der Sound einer Play-Pause-Taste, Textmarkierungen im Stück, Fehler und Wiederholungen, demonstrativ-illustrative Geräusche. Die Autorin kokettiert mit dem Unperfekten, das irrtümlich besonders freien Hörspielproduktionen zugeschrieben wird. Betty Alfred spielt mit diesen akustischen Klischeevorstellungen, denn in Zeiten des unbegrenzten Undo der digitalen Aufzeichnungsmaschinen wäre es ein leichtes, ihrem Text eine glattpolierte Oberfläche zu verpassen.
Das ewige Scheitern, bedingt durch zu langes Zaudern.
Der Analytiker, zu dem man jahrelang ging, sagte, man sei ein beschädigter Mensch.
Ein beschädigter Mensch.
Spätestens wenn einzelne Wörter sich in einem Loop verfangen, weiß man, dass Betty Alfred die Klaviatur des Ironischen bedient. und dass all die Imperfektionen Teil des Spiels sind. Zauderwut setzt die Vater-Tochter-Geschichte aus Reisewut fort. Nur dass der Vater inzwischen in einer Nervenheilanstalt sitzt, seine Tochter nicht mehr erkennt und labyrinthische Zeichnungen anfertigt. Lissy, die 1,42 Meter kleine Ich-Erzählerin, ist eine Künstlerin, die von Erspartem und Almosen lebt und, man wundert sich kaum, sie arbeitet an einem Buchprojekt über eine Vater-Tochter-Beziehung.
Der Vater hat immer gesagt:
Egal wie klein du bist, mach Kunst oder was Soziales.
Natürlich geht das alles nicht recht voran, wie sollte es auch. Nach den 52 Minuten des Hörspiels hat man einiges von der Funktionsweise des Komischen begriffen, das sich auf der Grundlage einer unaufdringlichen Melancholie entfaltet. Betty Alfred spielt virtuos mit Klischees, ohne primär die Pointen im Fokus zu haben. Sie bedient sich eines vermeintlich authentischen Sprechens, dem gerade in seiner künstlerischen Überformung nicht zu trauen ist, und setzt sehr bewusst die Mittel und Möglichkeiten aktueller Audioproduktionen ein. Und wer schuld an der ganzen Misere ist, erfährt man auch noch, wenn das Hördrama Zauderwut am 18. Dezember um 19 Uhr im RBB Kulturradio ausgestrahlt wird.
Lissy, du zauderst immer nur. Und diese Schweine machen andauernd alles kaputt.
Recht hatte er, dachte Lissy. Wer immer die Schweine auch sein mochten.
Die Frage ist leicht zu beantworten. Es ist das Kapital, das sich am Rande des Untergangs vergnügt. Wie das im Einzelnen vor sich geht, kann man in der Satire »Hummer und Durst« von Leon Engler hören. Einem Stück, das anders als BTI Alfreds Zauderwut die Pointen in den Vordergrund stellt. Regie geführt hat bei der Produktion von Deutschlandfunk Kultur Andrea Ghetto.
Stellen Sie es sich wie einen Autounfall vor. Zwei Fahrzeuge, die frontal zusammenstoßen. Denken Sie nicht an die Fahrer, denken Sie nicht an das Leid und den Schmerz. Denken Sie an die Eleganz der wirkenden Kräfte, die die Karosserien zusammenpressen. Das Blech stellt sich auf, es bilden sich Erhebungen und Vertiefungen. Und irgendwo auf den verformten Motorhauben gibt es einen höchsten Punkt, einen Gipfel aus Blech. Stellen Sie sich nun vor, die Wracks blieben Jahrmillionen so liegen.
Die sich in der Kollision der Autos vollziehende Aufgipfelung ist ein Bild für den in geologischen Zeiträumen aufgerichteten höchsten Gipfel der Erde, den Mount Everest. Unglücklicherweise gibt es nur einen davon, weshalb der Investor John Young aus Jackson Hole, Wyoming, USA, mit Yang Jiang aus Jackson Hole, Provinz Hebei, China, darum konkurrieren, wer einen noch höheren Berg aufschichtet. Wortwitze sind nicht die einzigen Bestandteile, die wie aus der Comedy-Hölle direkt ins Hörspiel transplantiert wirken.
Stehen Sie alle an?
Nee, wir warten auf die nächsten 10 Gebote.
Wir befinden uns in der Gipfelschlange auf dem Mount Everest. Wir hören im Rotzhochziehtakt den Ruf der Berge. Eisknacken, Sauerstoff, Flaschen klirren, Funktionskleidungsgeraschel, Karabiner klicken.
6 Wochen Aufstieg. Und jetzt das? Sind einfach zu viele Menschen auf diesem gottverfluchten Planeten.
Falsch.
Falsch?
Ihr Restaurant ist überlaufen. Was tun Sie?
Ich mache ein zweites auf.
Ganz genau.
Schnauze da hinten. Ich will die Natur genießen.
Wir sind hier aber nicht bei KFC.
Die Qualität einer Satire bemisst sich unter anderem daran, dass die Fakten stimmen, das Thema genau durchdrungen wurde und die Pointen sitzen. Leon Englers kleine Geschichte der Kapitalakkumulation von den Rohstoffen bis zur Kulturindustrie hat da einiges richtig gemacht. Doch der Ton der Faktenvermittlung klingt sehr öffentlich-rechtlich. Will heißen, man spürt die Absicht und ist verstimmt. Die Komik ist in ihrer Form vorhersehbar und die Inszenierung von routinierter Glätte. Hummer und Durst wird zum Ausklang des Jahres 2020 am 30. Dezember um 22.03 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur urgesendet.
Alles kaputt. Alles kaputt. Alles kaputt. Alles kaputt? Vielleicht auch nur alles anders und doch wieder gleich. Die Wiederholung des Altbekannten und doch neu aufgelegten. Der Pop. Genauer das Pop-Hörspiel. Auf eine Zeitreise zur Entstehung dieser ganz eigenen Kunstform hat sich Ulrich Bassange begeben und sich hierfür das neu erschienene Buch Pop-Hörspiele angeschaut.
Wann hörte Popmusik auf, etwas zu bedeuten? Vielleicht als das Feuilleton anfing, die neue Kylie Minogue zu rezensieren. Man könnte entgegnen, davon geht doch kein Genre kaputt. Popmusik löst doch immer noch etwas aus, sagen Sie. Ja, vielleicht bei Ihrer Generation oder bei meiner, der Soundtrack der eigenen Jugend oder sowas. Rebellion, Direktoratsverweis, erster Sex. Meinen Kindern bedeutet Pop nichts.
Ich mache keine Musik mehr. Ich bin irgendwie alt. Es ist vorbei. Es will auch keiner mehr Musik hören.
Hey,
meine Tochter hört nicht Musik. Die hört irgendeine Spotify-Playlist. Das ist Musik. Das ist doch scheiße.
Können wir mal zum Thema kommen, sagen Sie. Wir sind schon mittendrin. Ein Buch ist erschienen. Es heißt Pop-Hörspiele. Und es ist nicht das erste seiner Art. 2018 legte Günther Rinke sein Buch Das Pop-Hörspiel Definition, Funktion, Typologie vor. Darin stellte er Kriterien auf, an denen sich auch diese fast gleich betitelte Publikation, herausgegeben von Stefan Greif und Nils Lehnert, abarbeitet. Das Buch gehört zur Gattung der von mir geschätzten interdisziplinären Reader. Fest verankert im germanistischen Lager versucht man den Schulterschluss mit Theater, Musik und Kulturwissenschaft sowie mit Hörspielautoren. In 20 Essays wird das beherzte Ein-Mann-Unternehmen Günther Rinkes weiterentwickelt. Und hier stellt sich die Eingangsfrage. Hat man sich im Vorfeld darauf geeinigt, was denn nun eigentlich ein Pop-Hörspiel ausmache? Meine Antwort: Ein Pop-Hörspiel ist zuallererst ein Ding der Geschichte. Genau wie Pop hat auch das Pop-Hörspiel seine Bedeutung verloren. Wir sprechen von einer vergangenen Epoche und gleich noch von den Kriterien. Die Antwort des Buches: Nein, man hat sich nicht festgelegt. Man hat es weitestgehend den Autoren überlassen, Definitionen aufzustellen, zu ignorieren oder auf eigene Faust Indizien zu suchen. Kann man so machen. Ich habe mit dem Buch gerungen, da ich mit vielem nicht konform gehe. Das ist aber keine schlechte Sache und ich habe wesentlich mehr über das Thema nachgedacht als vor der Lektüre. Ein Pop-Hörspiel könnte es zum Beispiel sein, wenn es sich in einem populären Verweissystem abspielt. Wenn popkulturelle Stereotypen benutzt und verknüpft werden, Vampirfilme bei Edgar Lipke, Exploitation-Kino bei Butker Reit oder Bassange, die Hip-Hop-Kultur beim frühen Paul Plumper. Oder sind die medienkritischen Ansätze, das Abbilden von Kino und anderen Massenmedien, der Pop-Ansatz? Oder ist Ihr Hörspiel Pop, wenn die Musik die ganze Zeit spielt? Dann könnte es auch eine Oper sein. Die ist bekanntlich erst vorbei, wenn die dicke Frau oder der dicke Mann den Mund zumacht. Bei Stefan Weigels Stripped zieht sich ein House-Soundtrack durch. Der Mann im Fahrstuhl von Heiner Goebbels und Heiner Müller besteht eigentlich aus Songs. Wolf Wondracek schrieb einen Beatles-Song ins Manuskript, der in voller Länge ausgespielt wurde. Für mich ist unabdingbares Pop-Kriterium eine Haltung des Nicht-Dazugehörens, die sich als das Andere, das Außenseiterische definiert, Otherness, später Queerness, antibürgerlich nennen das manche Autoren. Pop soll diese Atmosphäre im Hörspiel definieren und Zeitgenossenschaft ausdrücken. Die Beatles und Wondracek, Soft Machine und Brinkmann. Lassen Sie es mich so sagen, Pop hat den Sound ins Hörspiel gebracht. Zwar strebte auch der Sprachflow des neuen Hörspiels vom Text zum Klang, andererseits waren die AutorInnen des neuen Hörspiels durchaus über Pop informiert. Ernst Jandl wurde 1965 in der Royal Albert Hall mit seinen eruptiven Sprachkaskaden von einem jugendlichen Londoner Publikum gefeiert wie ein Rockstar.
Na, 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 Polion, Polion, Polion! Polion, Polion, na, Polion, Polion, na, Polion, Polion, na, Polion, 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 na, 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 Polion.
Also Sound. Der Sound muss anders sein. Der Sound hat immer recht. In dem Moment, wo hoher Ton oder Volksbühnensprech passieren, ist dieser Sound in Gefahr. Sound ist ein Code, das heißt, er wird niemals von allen verstanden. Free Jazz wurde nicht für ältere weiße Theaterbesucher gespielt. Auch mit Hip-Hop oder Techno war anfangs nicht das Bildungsbürgertum gemeint und nicht die braven Leute, die zur Arbeit fahren und in den Betrieben schuften. Pop-Sensibilität ist ein ominöses Ding. Jung sein hilft auf jeden Fall schon mal.
This is Pop. Yeah, yeah. This is Pop.
Hörspiel und Pop haben eine Gemeinsamkeit, die Studiogebundenheit, die Verwendung von Geräten, die Ausstellung der Apparate, seien es Vocoder, Hall- und Echogerät, Tonhöhenkorrektur oder einfach das Mischpult mit seinen radikalen klanglichen Eingriffsmöglichkeiten durch Filter oder Verstärkung. Eine Zeit lang liefen hier sogar die Entwicklungen in der ernsten Musik und in der Popproduktion parallel. Während Les Paul mit Mary Ford in New York an Mehrspuraufnahmen dokterte, zweckentfremdeten im transatlantischen Köln Herbert Eimert, Karl-Heinz Stockhausen und ihre Techniker Messgeräte zu Klanggeneratoren. Im Radio flossen diese Entwicklungen zusammen und irgendwann, früher oder später, kam die elektronische Musik, ebenso wie deutlich später, das Mehrspurtonband im Hörspiel an. Hörspiel kann Verfahren des Pop übernehmen. Pop kann ein Verfahren im Hörspiel sein. Pop kann bedeuten, dass ein Hörspiel wie ein Album, früher hätte man gesagt eine Platte, produziert wird. Pop ist selbstreferenziell. Er kann über sich selbst sprechen, über seine Medialität. Er kann Name-Dropping betreiben, sich selbst antworten, seinem Echo lauschen wie in den Answer Records, die seit Beginn der Tonaufzeichnung grassieren. King of the Road, Queen of the House, Back in the USSR, Back in the USA, The Girl is Mine, The Boy is Mine, The Kids Are All Right, The Kids Aren't All Right, They're Coming to Take Me Away, Haha, von Napoleon dem 14. erfuhr eine Antwort von Josephine der 14. I'm happy they took you away, haha. Im Rap kennt man Diss-Tracks. Wahrscheinlich gab es schon Spottlieder auf die allerersten Balladen, aber die technische Vervielfältigung hat dem neue Möglichkeiten hinzugefügt. Pop ist bei allem Hochglanz und Production Value immer mehr Prozess als Produkt. Kein Popsong, der sich nicht in einem Remix oder einer Coverversion transzendieren ließe. Viel von dieser immanenten Flüchtigkeit hat mit dem wahren Charakter des Pop zu tun. Stetig wird hier alter Wein in neue Schläuche verpackt, wie es ein Kulturpessimist formulieren würde. Und doch ist hier am Fließband eine besondere Art der Kreativität möglich. Auf dem Weg entstehen neue Technologien oder werden bereits existierende durch fantasievolle Fehlbedienung neu definiert. Kommen wir zum Fazit. Die Literaturwissenschaft hatte sich ja Ende der 1970er vom Hörspiel zurückgezogen, möglicherweise im selben Maß, in dem die Klanglichkeit im Hörspiel in den Vordergrund rückte oder anders gesagt, sich das Hörspiel seines Sounds bewusst wurde. Insofern begrüße ich dieses Unterfangen. Mir hat dieses Buch gestattet, umherzuschweifen. Noch lieber mit Stichwortverzeichnis. Das wäre doch was für die zweite Auflage. Für alles, was ich Ihnen erzählt habe, finden Sie Belege oder auch nicht. Eine Auseinandersetzung mit Pop-Hörspiele könnte Ihnen einen neuen Blickwinkel eröffnen. Wie alle Beziehungen ist auch die zwischen Hörspiel und Pop keine Einbahnstraße.
Das war Ulrich Bassange mit einer Rezension des Buchs Pop-Hörspiele. Erschienen im Verlag Edition Text und Kritik. Musik hat auch für das Hörspiel Mandeville Vaudeville von Hörspielregisseur Leonard Koppelmann und Autor Jan Wagner eine besondere Bedeutung. Es wird am 12. Dezember hier im Deutschlandfunk seine Premiere haben. Doch zuvor war Hanna Steger für uns bei der Produktion dabei. Und so können wir nun ganz nah dran sein an der Entstehung einer ganz eigenen Welt im Hörspiel. Mandeville Vaudeville.
Kilian bereitet sich auf das Fohlen vor, das ist gut. Und auch irgendwie gerne mal so die Wangen ausschütteln. Ja,
mit Leonhard Koppelmann im Hörspielstudio. Macht bitte einen fliegenden Hund.
Mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich bin der Regisseur der Produktion.
Wunderbar, ich danke. Moritz?
Titel auch nennen? Mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich bin der Regisseur der Produktion Mandeville Vaudeville.
Ich werde nie wieder ein normales Pferd nehmen.
Sag mal, was du.
Besser als alles, was ich jemals gehört habe.
Sag mal, warst du in deinem früheren Leben mal ein Pferd? Mal ohne Scheiß. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich.
Ich bin chinesisches Sternzeichen Pferd.
Selten so viel Spaß im Hörspielstudio gehabt, muss ich sagen.
Das ist ein Stück, das durch alle Produktionsstufen Spaß macht. Das macht Spaß, wenn man es das erste Mal liest. Man entdeckt bei den Schauspielerinnenaufnahmen, dass es noch viel mehr beinhaltet, als was man selber vorher im stillen Kämmerlein gelesen hat. Dann kommt die Musik dazu und das Stück öffnet sich nochmal in eine weitere Dimension, die man vorher nicht kannte. Und in dem Moment, wo alle Dinge zusammenkommen, entdeckt man ein letztes Mal, wie reich und vielfältig der Stoff, die Umsetzung, die Gedankenwelt von Jan Wagner ist. Und dann kann ich auch ein bisschen Fan sein, ein bisschen Liebhaber sein, dass ich an einer Sache, an einer Idee mitwirke, die wunderschön ist und mich sehr zum Denken und zum daran Arbeiten animiert und hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer entsprechend in Welten entführt, in die sie vorher nicht geträumt haben.
Und ist euch jetzt schön schwindelig?
Ja, lange.
Ach, herrlich. Ich bringe mich gleich auf die nächste Idee.
Der Autor Jan Wagner benutzt die Mittel der Sprache, um sich mit den Worten auf eine Weltreise zu begeben und Orte und Situationen zu erreichen, die man wahrscheinlich eben physisch nicht erreichen kann, die Fantasieorte oder imaginierte Orte sind.
Mein Name ist Jan Wagner. Ich schreibe vor allem Gedichte und jetzt zum zweiten Mal ein Hörspiel, wobei das immer mit dem Komponisten Sven Ingo Koch geschehen ist und mit dem Regisseur Leo Koppelmann. Und diese Koproduktionen sind für jemand, der sonst nur allein für sich Gedichte schreibt, was ganz Besonderes.
Diese Landschaft ist ganz und gar seltsam, weil alles derart winzig ist.
Lass uns das sortieren. Wo, sag doch bitte, halt diesen ersten Satzteil vielleicht zusammen. Da kommt das Schreien.
Ja.
Und dann bist du Vorsicht. Sind wir hier?
Ja, ja.
Dass du bemerkst, dass du zu laut bist, ja, für die. Gib dann Achtung und läuft.
Wo, sag doch bitte, sind wir hier?
Mandeville beschreibt im Grunde eine Weltreise, also die Reise durch die damals bekannte oder unbekannte Welt. Und je weiter er reist, desto merkwürdiger wird das. Und man begegnet sehr vielen Fabelwesen und merkwürdigen Gestalten.
Es ist, ich notiere das rasch, eine seltsame Sippe, deren Abkömmlinge allesamt nur einen einzigen Fuß haben, nicht zwei. Und wenn sie in der Sonne liegen und schlafen wollen, dann strecken sie ihr einziges Bein in die Luft und schlummern. Im Schatten des eigenen Fußes, wie unter einem sonderbaren Pilz.
Es sind im Grunde Reisen auch durch die Fantasie und durch die Welt, die möglich ist im Kopf. Also man folgt in diesem Hörspiel John Mandeville und seinem Kompagnon, einem Schreiber, auf ihrer Reise über diverse Inseln und man folgt ihnen dabei, wie sich ihr eigener Weltenraum sozusagen erweitert. Und es ist also von vornherein eine Reise im Kopf und der Schrift gewesen. Deswegen spielt das Stück auch mit der Sprache als Welterkundung. Der Schreiber als schreibende Figur, die sozusagen diese ganze Welt erst entstehen lässt. Und deswegen ist das Ganze auch eine Hommage an die Sprache selbst, die Welten entstehen lässt.
Schreiber, schreibe.
Ich schreibe.
Schreibe vom Reisen, von Ländern und Inseln, schreibe von Kühnheit, Gefahren, von Freundlichkeiten und seltsamem Gebaren, von Gipfeln, fremden Völkern, Heimkehr.
Ich schreibe.
Dann kommt jetzt tatsächlich die Vögelatmosphäre und es läuft.
Wir haben bei dem Stück eine sehr eigene geräuschliche Annäherung gesucht, auch ein bisschen ausgehend von dem Titel Vaudeville, also eine Theaterform, die sehr händisch, in einer gewissen Weise sogar grob ist, zu sagen, dass dieser Illusionsapparat kein naturalistischer ist, sondern einer, der ganz bei den Machern bleibt.
Das war super. Habt ihr noch Flattern dabei? Die können auch mal aufflattern, die Vögelchen.
Wie die Fantasien im Kopf entstehen, entstehen die Geräusche mit dem Mund oder mit dem, was man mit den Händen greifen kann. Also eher halt eben Bühnengeräusche.
Ist mir zu hundig? Könnte mehr Vogel sein noch? In der Kehle tief?
Ich denke bei dieser Umsetzung, dass man immer den Vorgang des Machens auch hört. Also, dass es keine komplette Illusion ist, sondern dass das nochmal eine Verstärkung oder Stützung dieses Gedankens ist, dass das eine Kopfreise ist.
Okay, danke. Don't call us, we call you.
Ja, das Ritardando in Takt 34 war jetzt ein bisschen zu viel, fand ich.
Die Musik von Sven Ingo Koch ist ganz toll, weil sie einen sehr stark geräuschhaften Aspekt mit anbietet.
Den nehmen wir.
Quasi eigentlich das, was wir an Geräuschen imaginieren, in ein musikalisches Konzept fortträgt, so dass ich eine sehr enge Verbindung schaffen kann zwischen der Poesie des Textes, der Klapprigkeit der handgemachten und mundgemachten Geräusche und der geräuschhaften Illustration der Musik. Also so verschmelzen die drei Aspekte sehr eng miteinander und ergeben hoffentlich dann eben einen poetischen Kosmos.
Vorbei an einer Insel mit Vulkan, an einem Archipel von Buckelwalen.
Gut, dann den Rainmaker.
Mein Name ist Sven Ingo Koch, ich bin der Komponist der Hörspielmusik. Ich habe lange in den USA gelebt, auch in Italien, wo ich dann während meines Villa Massimo-Aufenthaltes Jan Wagner kennengelernt habe. Mendeville ist unsere zweite Hörspielzusammenarbeit. Und was mich bei Jans Text begeistert hat von Anfang an, war die klare, formale Gestaltung, die letztlich auch einem musikalischen Herangehen sehr entgegenkommt. Es gibt klare Inseln, im wörtlichen Sinne Inseln. Mendeville und Schreiber reisen von Insel zu Insel. Und dieses Inselerreichen und der Prozess dazwischen ist letztlich etwas, das man sehr musikalisch interpretieren kann. Also als ich den Text bekommen habe, war ich sofort sehr inspiriert. Und da war sofort eine musikalische Idee da.
Von Insel zu Insel, von Land zu Land.
Lassen ihn wandern, die Richtungen ändern.
Jan hat mir bereits zu Beginn unserer Arbeit immer wieder Textfragmente geschickt.
Sven hat natürlich auch musikalische Motive oder klangliche Motive im Text herausgespürt, sodass der Text geschrieben wurde, während Sven komponierte.
Das führt auch zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Jan. Also wir tauschen teilweise täglich mehrfach E-Mails aus.
Ich habe dann gewisse Dinge, die Sven entdeckte, noch verstärkt beim Schreiben und Szenen geändert, sozusagen im Hinblick auf die musikalischen Ebenen, die mir nicht bewusst waren, die Sven mir erst sozusagen vor Augen geführt hat.
Zum Beispiel habe ich ganz zu Beginn gemerkt, dass es ein Spiel mit dem Namen Jean-Hans Hansen Mendeville gibt.
Jean-Hans Hansen.
So eine Art Specht-Rhythmus.
Jean-Hans Hansen.
Und daraus dann quasi ein Leitmotiv für die Musik entwickelt. Und um das eben zu verdeutlichen, habe ich Jan gebeten, dieses Spiel mit dem Namen Jean-Hans Hansen durchaus immer wieder im Text zu bringen. Das hat er dann auch getan, teilweise auch mit Varianten.
Ballon, Wanz, Ranzen.
Und aus diesem Mendeville-Motiv, Jean-Hans Hansen, habe ich dann quasi sämtliche Texturen entwickelt.
Das Ganze heißt ja Mendeville Vaudeville und es werden natürlich Elemente des Vaudeville-Theaters aufgenommen und das ganze Stück ist durchsetzt von Chansons.
Jean Mendeville mit Hahnenkamm, der ständig durch die Wände will. Jean Mendeville mit Hahnenkamm, der ständig durch die...
Sorry, ich habe mich schon wieder textlich versungen im Refrain.
Ach, das ist ein Stück zum Verlieben. Ich mag die Sprache unendlich gerne. Ich finde es tief, ohne dass es schwer ist. Es kommt unheimlich spielerisch und leicht daher und ist trotzdem so genau ausgedacht. Ich mag das sehr gerne, wenn Sachen klug sind, ohne damit zu prahlen. Also sich unernst nehmen, sich leicht nehmen und trotzdem ganz viel bewegen und in einem auch ganz viel bewegen.
Es gibt keine bessere Zeit für ein Stück, in dem gereist wird, glaube ich. Jetzt, wo schon eine Fahrt im Regionalexpress zu einem unwahrscheinlichen Abenteuer wird, das man lieber vermeidet, glaube ich, ist man froh, wenn man nur, indem man die Augen schließt und die Ohren weit aufmacht, bis ans Ende der Welt und darüber hinaus reisen kann.
Von Insel zu Insel, von Land zu Land. Was Sie erwarten mag.
Wir sind gespannt.
Das war eine akustische Reise von Hanna Steger zur Produktion des Hörspiels Mendeville Vaudeville. dessen Premiere Sie am 12. Dezember hier im Deutschlandfunk beiwohnen können. Eine Premiere, die eigentlich schon viel früher hätte stattfinden sollen. Denn die Produktion wurde durch den ersten Corona-Lockdown unterbrochen, wie mir Hörspielregisseur Leonard Koppelmann vor der Sendung verraten hat. Gerade noch die Musik konnte eingespielt werden, bevor die Studiotüren für mehrere Wochen geschlossen wurden. Doch als die Arbeit wieder aufgenommen werden konnte, habe Koppelmann das Stück dennoch so wie geplant umsetzen können. Auch wenn die Sprecher auf verschiedene Studios verteilt werden mussten. Die Frage war, was dem Stoff zuzumuten sei und wo man sagen muss, das machen wir besser an einem anderen Zeitpunkt. Und auch wenn die Produktion von Mandeville Vaudeville verhältnismäßig glimpflich und hauptsächlich mit Verspätungen durch den ersten Lockdown gekommen ist, sieht Leonard Koppelmann eine mögliche Auswirkung auf kommende Hörspiele.
Dass über die Situation, dass man so produzieren muss, plötzlich andere Stoffe in den Fokus geraten, das allemal. Das Thema Vereinzelung, das wird sicherlich in der Erzählform und auch in Produktionen demnächst eine große Rolle spielen oder eine ästhetische Verschiebung produzieren.
Doch nicht nur auf einzelne Hörspiele und möglicherweise auch auf eine zukünftige Hörspielästhetik hat die Corona-Pandemie Auswirkungen. Reisebeschränkungen, Produktionsausfälle und Verschiebungen und erschwerte Bedingungen im Studio führten auch programmübergreifend zu großen Herausforderungen, wie mir Holger Rink, Hörspielredakteur bei Radio Bremen, erzählt hat.
In der ganzen Planung gab es große Einschränkungen. Wir haben ja längere Vorläufe beim Hörspiel und da auch in der Verpflichtung von bestimmten Schauspielern, die wir rechtzeitig versuchen anzusprechen, bekamen wir immer wieder den Hinweis, wir können überhaupt nichts sagen, weil die haben natürlich auch Filmverpflichtungen, zum Teil auch Theaterverpflichtungen und all das hängt ja miteinander zusammen. Und da überhaupt jetzt Aussagen zu kriegen, wann die Schauspieler zur Verfügung stehen, das ist schon ein ziemlich großes Problem gewesen und dadurch haben wir auch Produktionen einfach nach hinten geschoben in der Hoffnung, dass sich, ja, das sollte jetzt sein, im Oktober, November, dass sich die Lage entspannt hat. Aber aktuell sieht es ja gerade gar nicht wieder gut aus. Und das hat natürlich auch Auswirkungen aufs Programm. Radio Bremen kann nicht sehr viele Hörspiele, Neuproduktionen machen im Jahr. Das sind vielleicht 5 bis 6. Aber natürlich sind wir stolz, wenn wir diese Produktionen dann für unsere Hörer und Hörerinnen anbieten können. Und da kommen wir also im Augenblick schon nicht nach. Das heißt, wir haben weniger im Angebot und das schmerzt natürlich eine Hörspielredaktion, die ja gerne mit Neuproduktionen auch zeigen möchte, was sie kann und wo sie das Augenmerk hinlegt und möchte natürlich auch für Wettbewerbseinreichungen etwas zur Verfügung haben. Also all das sind so Dinge, so Auswirkungen, die dann auch dazugehören.
Doch sollten Restriktionen strenger werden und weitere Produktionen ausfallen bzw. geschoben werden, gäbe es laut Holger Rink auch keinen realistischen Plan B.
Der könnte auch nur so aussehen, dass wir einfach Umschichtungen in unserem Programm machen und dass wir dann ins Archiv mehr greifen müssen, um dort die Bestände zu sichten und vielleicht mehr Wiederholungen ins Programm zu nehmen als Neuproduktion. Aber grundsätzlich ist es mir schon wichtig, dass wir möglichst freie Künstler weiterhin unterstützen können, gerade in diesen Zeiten. Ich denke, das ist elementar wichtig.
Weitere Produktionsausfälle würden die Situation für Schauspieler, Regisseure und Autoren also zusätzlich erschweren. Daher ist sich auch Hörspielregisseur Leonard Koppelmann sicher, dass es gerade im Kulturbereich auf gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung ankommt. Denn Hörspielproduktionen sind in der Regel Gemeinschaftsarbeiten, an denen zahlreiche Menschen beteiligt sind.
Ich hoffe, dass wenn wir etwas aus der Corona-Zeit mitnehmen, ist es halt eben, dass wir als Team, als Gemeinschaft funktionieren. Und ich kann nur danken und mich verbeugen vor all den Menschen, die unsere Arbeit möglich machen im Hintergrund und die die Bedingungen schaffen, dass dieser Apparat, dass diese gesamte Kultur überhaupt weiter funktionieren kann. Und ich hoffe, dass das Publikum uns nicht vergisst und eben auch in Zukunft eben diese Prozesse unterstützt, also weiterhin Kultur nachfragt, denn es macht das Leben doch ein bisschen schöner, gerade in so trister Zeit.
Ein schönes Schlusswort. Denn wir sind leider am Ende unserer Sendung angekommen. Die heutigen Beiträge und die der vergangenen Sendungen können Sie auf unserer Seite www.hörspielundfeature.de nachhören. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martin Stengel.